بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Erstmal, ich bedanke mich vielmals, die heute mich eingeladen haben nach Krefeld, auch eine neue Erfahrung. Ich wusste nicht, dass inshallah so schöne Moscheen auch hier in Deutschland gibt. Alhamdulillah. Möge Allah euch segnen, um diese Sitzung zu einer segensreichen zu machen, sodass wir aus der Sitzung hervorgehen mit mehr Wissen, als wir in die Sitzung hineingegangen sind. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala unseren Iman stärken und unsere Waagschalen der rechten Taten erschweren. Denn er ist dazu imstande, den Erstjährigen, den wir dazu zu bitten haben. Liebe Geschwister, heute möchte ich mit euch über ein, finde ich, sehr wichtiges Thema sprechen. Und ich leite das mal folgendermaßen ein und sage: Stellt euch mal vor, jemand gibt sich aus als ein Sportler. Dann haben wir darunter eine bestimmte Vorstellung. Oder jemand gibt sich aus als ein Mediziner, dann verstehen wir darunter jemand, der nicht nur Arzt vom Beruf ist, sondern dass er auch natürlich seine Tätigkeit irgendwie umsetzt. Das heißt also, er ist zum Beispiel im Krankenhaus tätig, also seine Praxis oder was auch immer. Oder eine Person ist Chemiker. Dann stellen wir uns nicht darunter vor, eine Person, die etwa mit sich jedes Wochenende mit Chemikern trifft und die wird dann sozusagen zum Chemiker. Oder eine Person, der ist, wenn du ihn fragst, welchen Beruf hast du, dann sagt er, ich bin Lehrer vom Beruf. Dann stellen wir uns darunter vor, dass er ein Lehrer ist und nicht, dass er mit Lehrern zu tun hat. Oder stell dir vor, ein Mechaniker. Jemand sagt, ich bin Mechaniker. Und dann bedeutet das nicht, dass er viel mit Mechanikern zusammensitzt, sondern das bedeutet, dass er das vom Beruf ist und dass er auch Autos reparieren kann und so weiter und so fort. Und deswegen, das Gleiche, was für diese verschiedenen Berufe gilt, gilt auch für uns als Muslime, gerade wenn wir uns als Ahlus Sunnah bezeichnen. Wenn wir sagen Ahlus Sunnah, heißt wörtlich Leute der Sunnah, dann ist das eine Zuschreibung. Und diese Zuschreibung, die Frage ist, steckt da auch was dahinter? Oder ist es einfach nur eine Aussage, ich gehöre zu den Leuten der Sunnah? Und die Frage ist, wo ist die Umsetzung davon? Jeder Mensch, der sich etwas, eine Sache zuschreibt, muss auch den Beweis dafür erbringen, dass er zu dieser Gruppe gehört. Wenn jemand sagt, ich bin ein, wie ich gesagt habe, ich bin ein Schreiner, dann erwarte ich, dass er auch, wenn ich ihm Holz in die Hand gebe und einen Nagel und einen Hammer, dass er auch was damit machen kann. Und so weiter. Und deswegen, liebe Geschwister, geht es heute um einige Ratschläge, wertvolle Ratschläge der uns vorausgegangenen rechtschaffenden Menschen, wie man mit Wissen umzugehen hat und wie man anstandsmäßig nach Wissen strebt. Denn zu einer der Tugenden der Leute, die sich der Sunna zuschreiben, gehört, dass sie auch das, was sie immer lernen, gemäß dem Handeln, das man an ihnen erkennt, an ihren Worten, an ihren Taten, an ihrem Aussehen, dass man erkennt, dass sie Leute der Sunna sind. Und dazu möchte ich euch einige Zitate diktieren oder vorlesen, um das zu bekräftigen, um zu zeigen eben, dass die Leute früher, die haben das dementsprechend verstanden. Ein Mann namens Amr ibn Qais, der war einer der Schüler von Asim ibn Abi al-Najud. Asim ibn Abi al-Najud, zum Beispiel dieser Mushaf, liebe Geschwister, ist, ich gehe davon aus, in einer bestimmten Lesart geschrieben worden, und zwar der Lesart von Hafs überliefert über Asim. Und Asim, dieser Asim heißt Asim ibn Abi al-Najud. Und das waren alles diese Koranleser, diese bekannten Zehn, die waren immer aus der Generation der Tabi'un oder der Atba' al-Tabi'in, das heißt der Generation der nach den Sahaba oder die Generation danach. So, und diesen Dreh waren diese Leute. Einer seiner Schüler oder Überlieferer bei ihm ist dieser Amr ibn Qais, gestorben 146. Er sagte, rahimahullah, wenn du von etwas Gutem gehört hast, dann handle danach. Selbst wenn du nur ein einziges Mal danach handelst, damit du zu den Leuten gehörst, die danach gehandelt haben. Wenn du etwas Gutes hörst, dann handle danach, selbst wenn es nur ein einziges Mal ist, damit du zu den Menschen gehörst, die danach gehandelt haben. In der praktischen Umsetzung, du hörst, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam etwas gemacht hat, eine Sunna praktiziert hat, zum Beispiel einmal im Salah, im Maghrib-Gebet hat Jubair ibn Mut'im radiallahu ta'ala anhu beliefert, er sagte, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam das im Maghrib Gebet wie heißt es Surat al-Tur gelesen hat. Wenn du es gelesen hast, dann machst du das genau so nach. Ein anderer überliefert, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam einmal auf der Reise war. Und dann hat er im Reisegebet das Isha-Gebet verrichtet. Und in einer der beiden Isha-Raka'at, in einer der beiden Raka'a, hat er Wattini wa Zaytuni gelesen, Surat al-Tin. Und dann sagt der Überlieferer, فَمَا سَمِعْتُ أَحَدًا أَحْسَنَ صَوْتًا وَقِرَاءَةً مِنْهُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ. Ich habe nie gehört, dass jemand besser gelesen hat oder schöner gelesen hat als der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Also versuchst du, diese Sunna einfach umzusetzen einmal, damit du zu den Menschen gehörst, die diese Sunna umgesetzt haben. Allahu alaik. Die Gelehrten, liebe Geschwister, sie machen nämlich einen deutlichen Unterschied zwischen einer Person, die Wissen hat und einer Person, die auch danach handelt. Die Wissen hat und auch danach handelt. Hört euch mal Folgendes an, einer der uns so vorausgegangenen Menschen, die gesagt haben, er heißt Abu al-Qasim ibn Mani', rahimahullah, er sagte, ihr müsst euch jetzt Folgendes vorstellen, dieser Mann, Abu al-Qasim, der wollte zu einem Gelehrten gehen, und dieser Gerd Suwayd ibn Sa'id, damit er zu diesem Gelehrten hingeht, braucht er jetzt aber irgendein Empfehlungsschreiben. Ein Empfehlungsschreiben, warum? Weil die Sitzungen der Gelehrten sind begrenzt und der Gelehrte kann sich nicht um jeden einzelnen Schüler kümmern. Und damit der Gelehrte besondere Aufmerksamkeit diesem Abu al-Qasim gibt, hat er sich gedacht, ich gehe zu einem Imam und hole mir eine Tazkiya. Irgendeine, eine Schrift, ein Empfehlungsschreiben, eine Schrift, wo der Imam reinschreibt, ja, dieser Mann ist in Ordnung, kümmere dich bitte besonders um ihn. Natürlich, wenn eine Person einen Wert hat bei dem Gelehrten, dann kann er ein gutes Wort einlegen. Zu wem ist er gegangen? Zu Imam Ahmad. Zu Imam Ahmad ibn Hanbal. Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal, rahimahullah ta'ala, al-Shaybani, gegangen und hat zu ihm gesagt, schreib mir bitte irgendwas auf, damit der Gelehrte Suwayd ibn Sa'id, besonders sich um mich kümmert und dass er mich in seine Sitzung aufnimmt. Dann hat der Imam geschrieben, nimm ihn bei dir auf, er ist jemand, der Hadithe überliefert. Er ist jemand, der Hadithe aufschreibt. Das heißt, jemand, der viel schreibt und auch das weitergeben will. Dann sagte der Abu al-Qasim zu Imam Ahmad, O Abu Abdullah, das ist seine Kunya, O Abu Abdullah, ich würde dir alles geben, was ich besitze, meine Diener, alles, was ich habe. Wenn du nur bitte, statt dass du das, was du gesagt hast, würdest was anderes schreiben. Und zwar, wenn du schreiben würdest, das ist ein Hadith-Gelehrter. Das ist ein Sahib Hadith, das ist jemand, der nach Hadithen handelt. Und, aber wortwörtlich ist ein Hadith-Gelehrter und ein Schüler, ein Schüler der Hadith-Wissenschaft, sodass der Gelehrte Suwayd eher auf ihn aufmerksam wird. Dann sagte der Imam, rahimahullah wa ta'ala, ein Hadith-Gelehrter gilt bei uns als jemand, der nach den Hadithen auch handelt. Als Hadith-Gelehrter ist jemand bei uns, der auch nach den Hadithen handelt. Nicht nur jemand, der lernt und aufschreibt und auswendig lernt, sondern auch jemand, der danach handelt. Insofern, die Gelehrten, die Geschwister, haben versucht, alles Mögliche umzusetzen, was sie gehört haben über den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Das klingt vielleicht normal, ist ja logisch, wie der Prophet gebetet hat, alaihi salatu wassalam. Ich will das genauso nachmachen, wie er das gesagt hat. Aber verwundernswert ist, liebe Geschwister, oder auch nicht verwundernswert für die Leute, die es begriffen haben, ist, dass die Leute nicht nur dem Propheten alaihi salatu wassalam nachgemacht haben, wenn es um Ibadat geht, sondern auch, wenn es um weltliche Dinge geht. Das heißt, um Elemente geht, die nicht in die Kategorie Ibadah passen. Was das für einen Sinn hat, werde ich euch gleich erläutern. Abu Bakr Ahmad ibn Muhammad al-Marwadi sagte Folgendes. Imam Ahmad, kommen wir wieder zu dem Imam zurück. Imam Ahmad hat zu mir Folgendes gesagt. Es gibt keinen Hadith über den Propheten sallallahu alaihi wasallam, den ich aufgeschrieben habe, ohne danach gehandelt zu haben. Um diese Aussage richtig zu verstehen, liebe Geschwister, der Musnad von Imam Ahmad, das heißt seine Sammlung, die er hat an Hadithen, Die ist in einem Druck von Tab'a von Ar-Risala ist gedruckt worden in 50 Bänden. 50 Bänden. Er sagte, und das sind ca. 30.000 Hadithe des Propheten sallallahu alaihi wa sallam, natürlich auch nicht nur Marfu, sondern auch andere, also nicht nur über den Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Aber er sagt, ich habe nichts davon aufgeschrieben, ohne danach gehandelt zu haben. Er sagt weiter, sogar ist mir der Hadith in die Quere gekommen, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam Hijama gemacht hat. Hijama ist Schröpfen, dass man also Blut abnimmt auf eine bestimmte Art und Weise, wie es überliefert ist, im Prophet sallallahu alaihi wasallam. Er sagt, sogar der Hadith über Hijama ist mir über die Quere gekommen, und da heißt es, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam Hijama gemacht hat und dann hat er einem Mann namens Abu Taiba einen Dinar gegeben. Als ich dann das nächste Mal Hijama gemacht habe, habe ich dem Hajjam, das ist derjenige, der die Hijama durchführt, habe ich ihm auch dann einen Dinar gegeben. Und liebe Geschwister, das ist vielleicht, und nicht nur vielleicht, sondern wir können davon mit Gewissheit ausgehen, dass das der Grund ist, warum Imam Ahmed nicht nur ein Imam ist, sondern warum er der Imam von Ahl Sunnah ist. Das heißt, liebe Geschwister, erstmal, er gehört zu Ahl Sunnah, weil er nach der Sunnah gehandelt hat, rahimahullah. Dann er ist sogar der Imam von Ahl Sunnah, weil wer schafft es, so viele Dinge umzusetzen des Propheten sallallahu alaihi wasallam? Und wenn es nur ein einziges Mal ist, wie wir gesagt haben, wie der Anfang wie gesagt, wenn du etwas Gutes hörst, dann setze es sofort um, damit du wenigstens zu den Leuten gehörst, die danach gehandelt haben. Und Imam Ahmad, rahimahullah, hat dieses Prinzip verstanden. Und diese Sache ist doch eindeutig ein Nicht-Ibada-Element. Das ist doch keine Ibada, dass man einen Dinar dem Hajjam gibt, der die Hijama durchgeführt hat. Sondern er hat gehört, dass der Prophet das gemacht hat, sallallahu alaihi wasallam, und er hat das genau nachgemacht. Ein Dinar übrigens ist damals eine Goldmünze gewesen. Also damals, man hatte Dinar und Dirham. Und Dinar war eine Münze aus echtem Gold. Beziehungsweise hat sie echtes Gold beinhaltet. Und die Dirham war eine Silbermünze. Und ich denke, Wallahu A'lam, das ist der Grund, warum dieser Imam diese hohe Stellung genießt, weil er umgesetzt hat, was er gehört hat. Aber nicht nur er war so. Al-Khatib al-Baghdadi, rahimahullah ta'ala, das ist einer der großen Gelehrten der Hadith-Wissenschaften, er hat ein Buch geschrieben, und dieses Buch heißt Al-Jami' li-Adab al-Rawi wa Akhlaq al-Sami'. Und dieses Buch, der Mann ist 463 gestorben, und natürlich, wenn ich über Daten spreche, wenn ich sage gestorben, ja so und so, dann meine ich immer die Daten nach dem Mondkalender, nach der Hijra, also mit dem Jahr 0, mit der Auswanderung des Propheten sallallahu alaihi wasallam. In diesem Buch, liebe Geschwister, das ist übrigens das ist die zentrale Quelle dieser Unterricht, also falls man das nachschauen möchte, was ich sage, gibt es leider nicht auf deutscher Sprache, nach meinem Wissen, Allahu A'lam. Dort gibt es viele Erzählungen über die uns vorausgegangenen rechtschaffenen Menschen, sodass man erkennen kann, dass sie das auch tatsächlich so verstanden haben. Ein zweites Beispiel überliefert er uns, und übrigens das Brillante an diesem Buch ist, dass der Imam al-Baghdadi, rahimahullah, egal was er erzählt in dem Buch, egal was er über irgendjemand erzählt, Imam Ahmed oder was wir hier vorhin gesagt haben, Abul Qasim al-Mani' oder andere, egal was er über sie erzählt, er erzählt das über sie mit einer Überlieferungskette, mit einem Isnad. Er sagt, haddathani fulan an fulan an fulan an fulan, anna al-Imam Ahmed fa'ala kadha. Das heißt, diese Sache, diese Idee, dass man etwas über eine Überlieferungskette überliefert über den Propheten sallallahu alaihi wasallam, ist nicht nur in den Hadithen des Propheten sallallahu alaihi wasallam, sondern auch in allen anderen Angelegenheiten. In allen Angelegenheiten. Ihr müsst euch vorstellen, Imam al-Tabari, Muhammad ibn Jalil al-Tabari, der Imam der Tafsir-Gelehrten, rahimahullah, der hat ein Buch geschrieben, das heißt Tariq al-Rusul wal-Muluk. Tariq al-Rusul wal-Muluk, das Geschichtsbuch über die Gesandten und die Könige. Und da hat er, rahimahullah, wie heißt es, von sich aus, da hat er in jeder Epoche erzählt in dem Buch, das ist ein Geschichtsbuch, in jeder Epoche erzählt er, was passiert ist. Das Inhaltsverzeichnis im Jahr es ist 40, im Jahr 50, im Jahr 60 und so weiter und so fort. Und in jeder Epoche erzählt er, was passiert ist, aber wie? Anhand von Überlieferung. Anhand von Überlieferung. Und das hat nichts mit Hadithen des Propheten sallallahu alaihi wa sallam zu tun. Sondern das lehrt uns, dass egal was man jemandem zuschreibt, wenn du das was sagst über eine andere Person, wer hat dir das erzählt? Sag mir. Dann kann man überprüfen, wie genau du bist. Und man kann überprüfen, ob du dich verlässt auf die Aussage von jemandem, der heutzutage die Leute erzählen was über andere. Und wenn du sie fragst, wo hast du das her? Dann sagen sie zum Beispiel vom Fernsehen. Oder vom Internet, ich habe es gelesen irgendwo. Das heißt, von Personen, die sie überhaupt nicht mal kennen. Und jeder von euch, der ein bisschen was weiß über die Hadithe des Propheten sallallahu alaihi wasallam, da heißt es manchmal, dieser Hadith ist unauthentisch. Dieser Hadith ist unauthentisch. Warum? Ja, weil da ist eine Person in der Überlieferungskette, wir wissen nicht, wer das ist. Und die Leute heutzutage verlassen sich auf eine Zeitung oder ein Magazin oder eine Aussage von einem Mann, der nur weil er Professor ist oder Doktor ist oder weil er einen bestimmten Titel hat, aber das ist überhaupt gar nicht relevant, der Titel, sondern relevant ist die Vertrauenswürdigkeit. Das ist das, was im Endeffekt zählen wird. Hört euch mal diese folgende Überlieferung an. Das nennt man übrigens auch Hadith. Ne? Alles, was ich jetzt erzähle, sind Hadithe. Auch wenn sie nicht auf den Propheten sallallahu alaihi wa sallam zurückzuführen sind, aber Hadithe sind ja, das ist auch, man nennt allgemein alles, was überliefert wird, als ein Hadith, auch wenn es mit dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam nichts zu tun hat. Also man kann auch sagen, wenn Umar radiallahu ta'ala an etwas gesagt hat, dann sagt man ein Hadith von Umar. Meistens meint man natürlich, dass er den über den Propheten überliefert, alaihi salatu wassalam, aber muss nicht sein. Abu Amr Muhammad sagte folgendes. Ich erzähle das in meinen eigenen Worten, damit das nicht so schwierig zu verstehen ist. Er ist mit seinem Vater, Bruder namens Muhammad, rahimahullah, ist mit seinem Vater Abu Ja'far einmal beten gegangen, das Isha-Gebet. Der Imam des Isha-Gebetes war ein Mann namens Abu Uthman. Also schon drei Namen. Also Muhammad mit seinem Vater Abu Ja'far geht zum Isha-Gebet und der Imam ist Abu Uthman. Dann sieht der Junge, sieht, dass der Imam betet das Isha-Gebet, aber er hat ein Obergewand und ein Untergewand an. Und dieses Obergewand und Untergewand ist wie bei der Hajj über Umrah. Und mit Ihram ist, hat man auch ein Obergewand und ein Untergewand. Das ist gemäß der Sunna, dass man zwei Kleider hat, ein Obergewand und ein Untergewand. Und der Mann hatte das an während dem Isha-Gebet. Es war also jetzt keine Hajj-Saison oder irgendwas sowas. Dann sagte der Junge zu seinem Vater, ist der Imam Abu Uthman, ist der etwa im Ihram? Also hat er vor, zu Umrah zu gehen. Dann sagt der Vater zu ihm, nein. Sondern er hört zur Zeit von mir den Musnad al-Sahih, der Takhrij, den ich zu Sahih Muslim gemacht habe. Um das jetzt kurz zu verstehen, muss ich kurz erklären, was das bedeutet. Also, Sahih Muslim ist ja bekannterweise eines der authentischsten Werke, die wir haben. Nach dem Koran sagen die Gelehrten, es ist das authentischste Buch, das Sahih-Werk von Imam al-Bukhari, rahimahullah. Und danach, und manche sagen sogar davor, kommt Sahih Muslim. Dieser Gelehrte hat Folgendes gemacht. Der hat, verzeiht mir, wenn das ein bisschen so, vielleicht ein bisschen zu detailliert ist, aber das nur, damit man das Wort Mustakhraj versteht, was jetzt gleich kommt. Es kommt ein Wort, das heißt Mustakhraj. Ich will, dass ihr das versteht, was das bedeutet. Ich stelle euch vor, Imam Muslim schreibt ja in seinem Buch die Hadithe des Propheten sallallahu alaihi wasallam auf. Aber für jeden, der das Buch schon mal aufgeschlagen hat, weiß, dass der schreibt nicht einfach auf, der Gesandte sallallahu alaihi wasallam hat gesagt das, hat das gesagt und das gesagt. Sondern, was sagt er zuerst? Ja, die Überlieferungskette. Ne? Er sagt, wo er das Ganze her hat. Ja? Weil er war ja nicht beim Propheten sallallahu alaihi wasallam, sondern war ja das ist Ende, oder war im dritten Jahrhundert, rahimahullah. Er sagt, mir hat der erzählt, über den, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat. Vor jedem Hadith sagt er uns, von wem er das gehört hat. Ein Mustakhraj bedeutet, dass der Gelehrte das Buch nimmt, von einem Muslim jetzt zum Beispiel, und schaut, ob die gleichen Hadithe irgendeiner dieser Hadithe woanders überliefert worden ist. Okay? Woanders überliefert worden ist. Und spätestens mit dem Sahabi übereinstimmt, wie beim Sahih Muslim Werk. Also zum Beispiel, du hast einen Hadith von Imam Muslim, er sagt, mir hat A erzählt, dass B erzählt hat, dass C erzählt hat, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam irgendwas gesagt hat. A, B, C, so heißen die drei. Ein Mustakhraj bedeutet jetzt was? Du schreibst ein Buch, du suchst einen Hadith, den gleichen Hadith bei Imam Muslim, aber mit einer anderen Kette. Nicht A, B, C, sondern egal was kommt, spätestens mit C stimmt er überein. Das heißt, zum Beispiel, wie heißt es, D, B, C, dann stimmt er ab B überein. Oder D, F, C, dann stimmt er nur mit dem Sahabi überein. Ja? Aber sobald der Sahabi nicht mehr übereinstimmt, dann ist ein anderer Hadith. Auch wenn der Wortlaut der gleiche ist, aber gilt er als anderer. Das wollte ich nur dazu sagen. Wenn man das nicht verstanden hat, kann man nachher nochmal fragen. Also, der fragt seinen Vater, sag mal, warum hat er eigentlich seinen Ihram an? Ist er etwa warum hat er diese Ihram-Kleidung an? Geht er eigentlich etwa zum Ihram? Dann sagt er, der Vater, nein. Sondern der Imam ist gerade zur Zeit lernt bei mir und hört zu, wie Schüler mir ein Buch vorlesen. Das ist der Mustakhraj, den ich selbst geschrieben habe. Und da kam dann, und dieser Imam Abu Uthman, egal was er liest in den Hadithen des Propheten sallallahu alaihi wasallam, er will sie umsetzen, noch bevor der Tag vergeht. Noch bevor der Tag vergeht. Er sagt wortwörtlich, wenn er von einer Sunna erfährt, die er noch nicht umgesetzt hat, will er sie immer noch am selben Tag umsetzen. Und zu dem, was er gehört hat, während er es mir vorgelesen wird, während dieser Mustakhraj mir vorgelesen wird, gehört, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam einmal in einem Ober- und einem Untergewand gebetet hat. Deswegen wollte er diese Sunnah noch vor dem Morgen umsetzen. Rahimahullah. Jetzt könnte man sich fragen und sagen, was hat denn das mit der Sunnah zu tun? Was hat das mit der Ibadah zu tun? Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, was er angezogen hat, was hat das jetzt direkt mit dem Gebet zu tun? Ich meine, hat er das jetzt speziell angehabt, warum, weil er beten wollte? Vielleicht war ja der Prophet sallallahu alaihi wasallam auch im Ihram. Warum machen wir ihm das? All diese Fragen, liebe Geschwister, diesen Fragen, die jemand stellt, den der Shaitan im Endeffekt dazu bringen will, diese Sunna nicht umzusetzen. Warum? Weil, liebe Geschwister, diese Sunna, meine ich jetzt nicht unbedingt die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam, sondern die Sunna, die Vorgehensweise, wie diese Leute mit den Hadithen umgegangen sind. Warum? Weil, wenn du etwas hörst über den Propheten sallallahu alaihi wasallam und du willst dir das merken, dann kannst du natürlich da sitzen und das lesen und auswendig lernen und nochmal gucken und Augen zumachen und nach einer Woche wiederholen, nochmal wiederholen, nochmal wiederholen und bis zum Lebensende, dass du es nicht vergisst. Aber es gibt eine viel bessere Methode, oder sagen wir nicht besser, sondern eine ergänzende Methode, wie man sich etwas merken kann. Was ist das? Wie bitte? Praktizieren, indem man es umsetzt. Und deswegen gehört auch zu den Methoden, wie man den Koran einfacher und besser auswendig lernen kann, ist, dass man eben die Ayat oder die Surah oder die Seite, die man auswendig lernt, in Verbindung bringt mit Ereignissen. Also manche Leute zum Beispiel, sie lernen Koran auswendig, indem sie zwischen zwei Säulen hin und her laufen. Andere lernen auswendig, während sie zum Beispiel Fahrrad fahren und was hören. Der nächste lernt auswendig, während er was anderes und so weiter und so fort. Diese Ayat in Verbindung zu bringen mit Ereignissen, erleichtert das Auswendiglernen. Und zweifellos, man merkt sich so ein Ereignis natürlich leichter. Er macht das ja nicht jeden Abend jetzt, dass er jeden Abend im Ihram, so wird es ja auch nicht gemeint, sondern er macht das, damit er diese Sünden nie wieder vergisst, weil er hat schon jetzt, er will sich daran gewöhnen, alles umzusetzen, sodass nachher, wenn man ihn fragt, sag mal, hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam auch mal das und das und das gemacht? Dann sagt er, ja, hat er, weil ich habe das auch schon gemacht. Ja, diese Begründung natürlich, weil klappt überhaupt nicht normalerweise. Ja, ist ja überhaupt keine Begründung zu sagen, weil man selbst gemacht hat. Aber wenn man immer nach der Sunna handelt, dann weiß man, dass man diese Sache nie gemacht hätte, wenn das nicht eine Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam mal gewesen wäre. Ich sage nicht, dass das eine Sunna ist, nochmal, das habe ich nicht gesagt. Und es geht darum, er will sich diesen Hadith merken.
Darum geht es jetzt. Weil es gibt manche, das ist, möchte gern Schlaue, die vieles hinterfragen immer. Ja? Kommen wir mal von diesem Beispiel jetzt weg, unabhängig von diesem Beispiel. Sie hinterfragen immer und sagen, ja, warum hat er das, es kann ja sein, dass er das gegen gemacht hat, was ist der Sinn, warum er das gemacht hat, was ist die Illa, was ist die Weisheit dahinter, was ist das, das, das. Wir sagen, zu fragen ist ja kein Vergehen, aber erstmal umsetzen. Wenn du umsetzt, dann kann sein, nach einer Zeit, du merkst es. Und wenn nur folgende Weisheit hinter dem Umsetzen solcher Hadithe steckt, dann reicht das schon voll, dann ist es vollkommen ausreichend, dass man solche Sachen auch sofort umsetzt. Was meine ich damit? Wenn man sich daran gewöhnt, immer zu fragen und immer zu sagen, es könnte ja sein, dass er das gemacht hat, sallallahu alaihi wasallam, aufgrund das und das und das und das. Und deswegen mache ich das jetzt nicht. Und wenn man sich daran gewöhnt, die Tat immer zu unterlassen, dann kommt auch mal vielleicht eine Sunna über den Weg und dann sagt man auch, ja, vielleicht hat er das gemacht, weil das und das und das. Wie zum Beispiel manche Leute, das ist der Siwak oder Miswak, das ist diese Zahnbürste, Baumbürste, nennt auf Deutsch. Das ist eine Sunna, so als Prophet sallallahu alaihi wasallam. Wenn jetzt jemand kommt zum Beispiel und spielt den ganz Schlauen und sagt, ja, damals gab es keine Zahnbürsten, so wie wir sie haben. Ne? Und damals gab es keine Zahncreme, wie wir sie haben. Und deswegen, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat eine Baumbürste benutzt. Und deswegen benutze ich das nicht mehr. Dann sagen wir, das ist sicherlich ein falsches Verständnis. Das ist sicherlich ein falsches Verständnis, sondern der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat das benutzt und deswegen ist es eine Sunna. Das schließt nicht aus, dass du auch andere Sachen verwenden kannst. Aber wer diese Baumbürste benutzt, reinigt nicht nur seinen Mund und seine Zähne, sondern zusätzlich wird er belohnt dafür, dass er die Sunna umsetzt. Ja? Weil könnte auch jemand kommen, wie gesagt, und sagen, das war damals, und versucht mit seinem Kopf, und das ist immer so ein Problem. Das ist immer ein Problem. Wir haben Überlieferung und dann haben wir unseren Verstand. Und richtigerweise sollst du nichts davon ausschalten. Also Alhamdulillah, du sollst beides benutzen. Nur eben in korrekter Weise. Du brauchst die Überlieferung, die gilt, das ist Nummer eins. Und den Verstand, den benutzt du, um diese Überlieferung richtig zu verstehen. Das ist alles. Damit du nicht etwas verstehst, was gar nicht stimmt. Ja? Aber sei vorsichtig davor zu sagen, ich verstehe das nicht, das erscheint mir unlogisch und deswegen kann es nicht so sein. Ja, das ist immer ein bisschen gefährlich. Wenn man sich daran gewöhnt, alles umzusetzen, was man hört, dann, wenn nachher die Sunna kommt, setzt man sie ganz einfach um, bedingungslos, kategorisch und hat kein Problem damit. Liebe Geschwister, ein weiterer Punkt ist, dass man sich früh zu den Sitzungen begibt. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Das heißt, oh Allah, segne für meine Umma die frühe oder die frühen Morgenstunden. Deswegen empfehlen auch die Leute, die Gelehrten, wenn man etwas lernt, besonders den Koran lernen möchte, dass man dafür die Morgenzeit ausnutzt. Und nicht sagt, ich lerne nach der Schule, Nachmittag, nach Asr, nach Maghrib, nach Isha, bevor ich schlafen gehe. Sondern wenn man die Möglichkeit hat, in der Früh zu lernen, nutzt man die Morgenstunden aus. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam, heißt es im Hadith, über ihn überliefert, dass er gesagt, وَكَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا. Der Gesandte sallallahu alaihi wasallam mochte vor dem Isha nicht schlafen und hat es verabscheut, dass man nach dem Isha noch sich weiter unterhält. Weil er wollte, dass man früh schlafen geht, denn das Frühschlafengehen garantiert einem in erster Linie, dass man das Fajr-Gebet verrichtet zu richtigen Zeiten der Gemeinschaft. Und zweitens führt es dazu, dass man auch sein Nachtgebet verrichten kann, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam es zu machen pflegte. Die Frühe ist die Zeit, und auch wenn man, wir können auch daraus ableiten, dass wenn du zu einer Sitzung gehst, dass du versuchst immer der Erste zu sein, der in der Sitzung erscheint. dass man auch in Sitzungen versucht, immer möglichst weit vorne zu sein. Sogar manche Schüler, die sind so eifrig, dass sie, gerade wenn es eine Sitzung, bei großen Gedanken ist immer so, dass wenn die Sitzung zum Beispiel zwischen Maghrib und Isha stattfindet, dann nach dem Maghrib-Gebet betet man ja normalerweise zwei Sunnah-Rakat. Ja? Und manche sind so eifrig, in der Nähe des Gelehrten zu sein, dass sie nach dem Maghrib-Gebet direkt aufstehen und sich in die Nähe des Gelehrten begeben, auch wenn sie dann ihr Sünder-Gebet verlassen. Weil für sie ist es wichtiger, in die Nähe des Gelehrten zu sein. Zu schauen, wie er sich bewegt, zu schauen, welche Mimik und Gestik er macht, als diese zwei Rakat-Sünder zu beten. Und in dieser Hinsicht, wenn sie so eine Absicht haben, sind sie auch inshallah dafür entschuldigt. Das gleiche gilt natürlich für das Gebet, dass man versucht, in der ersten Reihe zu sein und so weiter und so fort. Wer nämlich hohe Ziele hat, liebe Geschwister, muss opfern. Du hast pro Tag 100% an Energie und an Kraft und an weiß nicht was. Und diese 100%, die verteilst du. Ein Teil Dunya, ein Teil Akhira, und der eine macht mehr für das und der andere macht mehr für das andere. Und je nachdem, dieses Leben ist ein Feld. Und wir sehen dieses Feld. Mazra'a ist ein Feld. Ja? Und Yawm al-Qiyamah, wir ernten das, was wir gesät haben. Je mehr Zeit du für die Akhira investierst, desto mehr wirst du in der Akhira auch ernten. Yahya ibn Sa'id al-Qattan, einer der großen Imame und Gelehrten, rahimahullah ta'ala, er sagte: Ich pflegte vor dem Morgengebet das Haus zu verlassen und erst in der Nacht zurückzukehren. Und das weist auf einen großen Eifer hin. Und liebe Geschwister, wenn er natürlich vor dem Morgengebet das Haus schon verlassen hat, um sich zu begeben, natürlich, das waren damals in Zeiten, wo viele Gelehrte gelebt haben und ihre Sitzungen auch teilweise nach dem Morgengebet gemacht haben, wie es heutzutage noch in den großen Moscheen teilweise der Fall ist, wenn man natürlich morgens vor dem Morgengebet schon das Haus verlässt, dann kannst du davon, dann weißt du sicher, dass dieser natürlich auf seine Gebete achtet und sie auch in der Gemeinschaft verrichtet. Und zweitens, du kannst davon ausgehen, lieber Bruder und liebe Schwester, dass dieser Gelehrte auch einen Teil der Nacht im Gedenken Allahs verbracht hat. Imam Ahmad, rahimahullah ta'ala, um noch einmal zu ihm zurückzukehren, weil das sind unsere Vorbilder, möge Allah mit ihnen zufrieden sein und sich ihre erbarmen. Er sagte: Manchmal wollte ich früh zu einer Hadith-Sitzung gehen. Natürlich, liebe Geschwister, das geht viel um Hadith-Gelehrte hier, aber das bedeutet nicht, dass man das nicht übertragen lässt auf andere Situationen. Er sagte: Manchmal wollte ich zu einer Hadith-Sitzung gehen, doch dann hat meine Mutter meine Kleider genommen und gesagt: Erst wenn der Gebetsruf ausgerufen wird. Also sie hat gemerkt, wie eifrig er ist, und wollte ihn noch stoppen sogar. Weil er wollte noch, bevor Adhan von Fajr ist, wollte ich mir das Haus verlassen. Aber die Mutter hat Mitleid mit ihm gehabt oder sich Sorgen gemacht. Er hat gesagt: Langsam, hat ihn ein bisschen gebremst, weil er hat zu viel Eifer gehabt. Rahimahullah, möge Allah mit ihm zufrieden sein. Und wenn die Sitzungen, natürlich, die Geschwister, ich habe gesagt, man hat 100%. Je mehr man für Akhira investiert, desto mehr erntet man in Akhira. Je mehr man in Dunya investiert, desto mehr kommt es auf Kosten der Akhira. Zweifellos. Manche sind so eifrig gewesen, dass sie auch versucht haben, sogar wenn es um Essen und Trinken geht, die Zeit möglichst zu reduzieren. Weil sie nicht mehr essen und trinken, um es wie unser einer zu genießen und sich erfreuen, wenn da eine große Tafel ist und da gibt es Fisch und da gibt es Fleisch und da gibt es Salat und noch ein Salat und noch ein Salat und noch eingelegtes und Brot und Hummus und Tahina und weiß nicht was, sondern sie sehen dieses Essen als eine Stärkung für ihren Körper, damit sie weitermachen können. Und sie sehen das lange Rumsitzen am Esstisch und das lange Essen als eine Zeitverschwendung. Man kann es auch abkürzen, weil es gibt Schöneres. Natürlich, man unterhält sich gerne beim Essen mit den Leuten und so, ist eine Erleichterung, aber für sie, für einige Leute, sie sehen die Erfüllung und das Glück eher in Talabul Ilm, also im Streben nach Wissen. Und deswegen, liebe Geschwister, sagte Salama ibn Aqar, rahimahullah, wenn jemand zum Hadith-Lernen kommt und nicht seine Essensbox bei sich hat, dann gib ihn auf. Wenn jemand zu Sitzungen kommt, und diese Sitzung kann sein dauern lange, und kann sein, weiß ich was, ein richtiger Talib hat nicht viel Zeit, dann sagt er, nach seinem Wortlaut, sagt, er hat nicht viel Zeit, nochmal nach Hause zu gehen und nochmal zu kochen und dann zu sitzen und dann weiß ich was und dann nochmal zu gehen. Nein, er hat sein Vespa sozusagen dabei. Wenn er Hunger hat, stillt er den Hunger und macht weiter. Fertig. Das heißt, das Essen hat bei ihm nicht so die höchste Stellung, sodass er, ich meine, manche Leute, sie sitzen wirklich also stundenlang am Esstisch. Ja? Und auch wenn wir nicht unbedingt, wir sollten natürlich danach streben, unsere Vorbildern nachzumachen, aber wenn man auch nicht das genauso nachmachen kann, so kann man doch wenigstens ein bisschen seine Zeit einschränken. Und natürlich soll man dann nicht andere auch dann beschäftigen mit sowas. Also viele Leute, manche Männer, sie erwarten von ihren Frauen, dass sie groß auftischen, ja, besonders im Ramadan. Da ist die Frau dann teilweise den halben Tag oder den ganzen Tag mit Kochen beschäftigt und er kauft vielleicht fleißig ein, weil wenn man Hunger hat, kauft man gerne ein, man kauft auch viel. Und dann gibt man das der Frau und die soll das dann kochen bis zum Maghrib oder bis zum Isha, manche essen nach Isha erst. Und diese Sache, liebe Geschwister, ist auch nicht in Ordnung, denn genauso die Frau hat ein Anrecht darauf, Ramadan auszunutzen, um ihre Zeit im Gedenken Allahs zu verbringen, mit dem Koran und so weiter und so fort. Die Sache mit dem keine Zeit zu verlieren geht noch weiter. Und zwar ist das zurückzuführen auf unseren Gesandten sallallahu alaihi wa sallam. Anas ibn Malik radiallahu ta'ala anhu berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam beim Laufen schnell ging. Das Wort yatawakka kann bedeuten, dass er schnell ging, oder kann auch bedeuten, aber es kommt aufs Gleiche, dass sein Oberkörper beim Laufen nach vorne neigt. Und logisch, wenn du schnell läufst, schnell gehst, du hast einen Vorbeugung nach vorne, weil du willst den Körper nach vorne drücken. Und solche Leute haben keine Zeit gehabt, sozusagen Einkaufsbummel zu machen, einfach zu laufen und Schaufenster shoppen und zu warten. Die Zeit ist viel zu kostbar, denn unsere Zeit, liebe Geschwister, ist unser Kapital. Unser Kapital eines Muslims ist die Zeit, die Allah einem gegeben hat. Und Shu'bah, rahimahullah ta'ala, Shu'bah ibn Hajjaj ist einer der großen Hadith-Gelehrten. Er sagte, immer, wenn ich jemanden schnell laufen sah, dann habe ich mir innerlich gedacht, entweder das ist ein Verrückter oder das ist ein Hadith-Gelehrter. Ja. Sowas macht man nur, liebe Geschwister, wenn man keine Zeit zu verlieren hat. Man geht zum einen Ort, zum anderen Ort. Aber natürlich, nicht das falsch versteht, beim Autofahren, man passt auf. Also nicht zu schnell, barakallahu fikum, weil dann kann der, man muss auch den Nutzen und Schaden abwägen. Aber normalerweise beim Laufen, maximal stolperst du vielleicht einmal. Passiert nicht. Aber beim Autofahren soll man bitte aufpassen. Man hat keine Zeit zu verlieren, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sogar, wenn er jemanden auf etwas hinweisen wollte, hat er sich beeilt und hat keine Zeit verloren. Ich erzähle euch folgende Überlieferung. Und diese Überlieferung ist unter anderem im Musnad von Imam Ahmad, rahimahullah ta'ala, überliefert worden. Ash-Shuraid berichtet, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam einem Mann von Thaqif hinterherlief. Thaqif ist ein Stamm, der damals in At-Ta'if war. Er lief dem Mann hinterher, und dann beeilte er sich sogar, lief er schnell, ging ihm also hinterher. Und als er bei ihm ankam, hat er ihm sein Kleid angefasst und es hochgehoben. Und hat zu ihm gesagt, irfa izarak. Das heißt, mach dein Untergewand hoch. Und dann hat der Mann, rahimahullah, radiallahu anhu, hat dann sein Kleider hochgemacht, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam seine Knie sehen konnte. Und hat ihm gesagt, O Gesandter Allahs, ich habe eine Verkrümmung am Fuß. Ich habe eine Verkrümmung am Fuß und wenn ich laufe, dann klopft das eine Knie am anderen. Also er wollte nicht, dass man das sehen kann. Daraufhin sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam: "Kullu khalqillahi azza wa jalla hasan." Alles, was Allah azza wa jalla erschaffen hat, ist schön. Also mach dir keine Sorgen, dass du dein Kleid höher machst, damit du nicht deine hässlichen Füße zeigst oder so. Ja? Also es war für den Propheten sallallahu alaihi wasallam kein Grund. Der Überlieferer sagte: Hiernach hat man den Mann niemals gesehen, es sei denn, er hatte sein Kleid hochgehoben bis zur Hälfte seiner Unterschenkel. Weil das ist auch über den Propheten sallallahu alaihi wasallam überliefert, dass er seine Kleider so weit, sagt man, hoch gemacht hat. Der entscheidende Punkt an dieser Überlieferung ist, dass er sogar ihm schnell hinterherging, damit er ihn nicht verpasst, weil er will ihm unbedingt diese Nasiha geben. Eine weitere Überlieferung, die hat jetzt direkt mit diesem mit dem Schnelllaufen nichts zu tun, aber es geht darum, dass der gläubige Mensch achtet, natürlich achtet er auf sein Äußerliches, achtet auf seine Kleidung, dass sie sauber sind, und das ist normal, jeder Mensch mag das, aber der Gläubige übertreibt nicht damit. Sogar das in einer Überlieferung hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam verboten, dass der Mann sich jeden Tag die Haare kämmt und dass man jeden Tag mit Schuhen läuft, damit man nicht, liebe Geschwister, zu sehr gebunden ist mit solchen Dingen und sich selbst erzieht. Und deswegen heißt es in einer Überlieferung, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, und der Hadith ist bei Abu Dawud und Ibn Majah, innal badadata min al iman. Das heißt, ich übersetze das so, Bescheidenheit in Bezug auf die Kleidung und das Äußerliche gehört zum Iman, ist Teil des Glaubens. Dass man also nicht darauf achtet, immer besonders teure Kleidung und Markenkleidung oder solche Sachen, das ist, gehört es zum Iman, dass man solche Sachen also unterlässt. Das äußere Erscheinungsbild ist auch wichtig. Aber was meine ich mit dem äußeren Erscheinungsbild? Ich meine damit, dass jemand, der sagt, ich gehöre zu Ahl Sunnah, dass so eine Person die Sunna sich widerspiegelt in Wort und Tat, wie ich am Anfang des Vortrages angedeutet habe. Das heißt, es zeigt sich an seiner, jemand, der der Sunna folgt, dem Propheten sallallahu alaihi wasallam folgt, das zeigt sich in allem. Zeigt sich, also wie er sich kleidet, zeigt sich, beim Mann in seinem Bart, das zeigt sich im Gedenken Allahs, dass er immer mit Allah verbunden ist, das zeigt sich in seinem Anstand, wie er sich verhält zu anderen Menschen. Das zeigt sich in den Worten, die er benutzt. Da kommt nur Weisheit raus. Ja? Das zeigt sich in seiner Ibadah, dass er darauf achtet, dass er so betet, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam gebetet hat. Imam Malik ibn Anas, rahimahullah ta'ala, der Imam von Medina, er sagte, für jemanden, der nach Wissen strebt, ist es Pflicht, eine würdige Haltung zu haben oder eine gewisse Ernsthaftigkeit, innere Ruhe und Ehrfurcht, und er muss den Spuren der ihm vorausgegangenen Menschen folgen. Das heißt also, der gläubige Mensch, der sich mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam beschäftigt, und das macht ja jemand, der sich viel mit den Hadithen beschäftigt, der beschäftigt sich mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam. So eine Person, sie muss eine gewisse Ernsthaftigkeit ausstrahlen. Das soll kein Spaßvogel sein. Eine Person, die immer Spaß macht und übertreibt damit. Spaß machen darf man. In den Grenzen. Sodass natürlich man nicht die Ernsthaftigkeit verliert, weil sonst, wenn ein Gelehrter das zu oft macht, dann wird er nicht mehr ernst genommen. Weil die Leute sind Vorbild für einen. Und man muss auch den Spuren der einem vorausgegangenen rechtschaffenen Menschen folgen. Das weist darauf hin, dass man Verantwortung hat. Das, was man weitergibt, lebt man vor. Das beste Beispiel, oder eines der besten Beispiele, wie man erkennen kann, ihr wisst ja die Sache mit Amr bil Ma'ruf und Nahy al-Munkar. Also das gute Gebieten und schlechte Verbieten. Das gute Gebieten und schlechte Verbieten kann ja auf verschiedene Arten folgen. Unter anderem, dass man jemandem sagt, Achi, pass auf, das ist haram, mach das nicht. Oder Achi, mach das, das ist gut für dich. Egal wie man das sagt. Ja? Aber eines der allerbesten Methoden ist, dass man es vormacht. Vormacht. Und natürlich, die Leute machen einem nur nach, wenn man etwas vorgemacht hat, wenn sie einen mögen. Wenn sie in einem das Vorbild sehen. Ja, wenn sie in einem das Vorbild sehen, dann machen sie ihm nach. Und das beste Beispiel, eines der besten Beispiele ist der Hadith, den wir erst vor kurzem gehört haben. Also nicht jetzt, ich meine zeitlich mit einem Bruder, ich hergekommen bin. Und zwar der Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass er, im Ramadan einmal in die Moschee gegangen ist und nachts gebetet hat. Das, was wir heute als Tarawih bezeichnen. Und dann haben einige Leute ihn gesehen, was er normalerweise nie macht, weil normalerweise das Nachtgebet verrichtet man zu Hause, nicht in der Moschee. Ich meine, das Tarawih-Gebet, das Tahajjud-Gebet, wie auch immer. Qiyamul Layl. Dann hat er das gebetet und dann haben sich ein paar Leute zu ihm hingestellt. Als am nächsten Tag hat er das ein zweites Mal gemacht. Und es waren noch mehr Leute als am ersten Mal. Am dritten oder vierten Tag haben sich dann noch mehr Leute versammelt, aber er ist sallallahu alaihi wasallam nicht mehr hinausgegangen. Als er dann das Morgengebet verrichtet hatte, hat er zu ihnen gesagt: Ich habe gemerkt, was ihr gemacht habt. Ich habe das schon gesehen, das mitbekommen, was ihr gemacht habt. Aber der einzige Grund, warum ich nicht zu euch hinausgekommen bin, um nochmal zu beten, ist, ich hatte Angst, dass dieses Gebet euch auferlegt wird. Weil wenn Allah sieht, dass die Gläubigen schön in der Gemeinschaft beten, dann will Allah für sie noch Besseres. Und wenn es dann Pflicht wird, wird die Belohnung auch mehr. Denn eine Pflicht wird mehr belohnt als eine freiwillige Sache. Das mag zwar für die Sahaba, die beim Propheten sallallahu alaihi wasallam gut sein, aber nicht für uns, die nach ihm gekommen sind. Weil das ist eine anstrengende Sache, wenn das zur Pflicht geworden ist. Der entscheidende Teil des Hadithes ist, dass die Leute ihn nur gesehen haben und die haben ihm nachgemacht, sallallahu alaihi wasallam, ohne dass er viel da reden musste. Liebe Geschwister, weil viele von uns, sie lassen, sagt man umgangssprachlich, sie lassen so den Muslim raushängen. Ja, also zum Beispiel, wenn sie mit Nicht-Muslimen zusammen sind, dann zeigen sie gerne, ich bin Muslim und das und das. Oder wenn sie zum Beispiel im Vergleich zu anderen Gruppierungen, sie fühlen sich als von Leuten der Sunna, von Ahl Sunna, dann lassen sie gerne so das raushängen, ich gehöre zur Sunna und also mit anderen Worten, was du machst, ist falsch und das ist falsch und das ist falsch und sei vorsichtig und ich bin auf dem richtigen Weg. Und wenn man so den Sunni raushängen lässt, dann muss man auch natürlich besonders darauf achten, dass man das, was man da vorgaukelt, auch wirklich umsetzt. Al-Khatib al-Baghdadi, rahimahullah ta'ala, sagte, wenn er Hadithen strebt, soll Spielen vermeiden, unnützes Gerede vermeiden, schwachsinniges Gerede vermeiden, lautes Gelächter vermeiden, übertrieben viel Spaß machen vermeiden, denn wenn man, also sinngemäß sagt er, denn wenn man mit diesen Dingen übertreibt, verliert man sein Ansehen. Religiosität ist prinzipiell eine ernste Sache, das heißt nicht, dass man nicht auch lächeln darf und auch nicht Spaß machen darf, aber es geht eben um die, dass man die Waagschale da nicht ungerecht behandelt und man muss sich der Verantwortung bewusst machen, gerade wenn man Vorbild ist. Und viele Geschwister, und ich bin sicher, dass von uns Anwesenden sich einige davon jetzt angesprochen fühlen, viele von den Geschwistern, die religiös sind, sind als einzige Person in ihrer Familie, in ihrer Umgebung, in ihrem Freundeskreis religiös. Ja? Und das, leider ist öfter so, dass entweder die Eltern nicht religiös sind oder die Geschwister oder alle oder was nicht was. Und da ist die Verantwortung noch größer, dass man ein gutes Vorbild macht oder Vorbild abgibt. Weil die Leute sind teilweise sehr ungerecht. Jeden Fehler, den du machst, sie schreiben es dir zu. Machst du einen Fehler, stellt euch vor, die Leute, du bist in einer Familie, keiner von der Familie geht in die Moschee beten und du bist der Einzige, der in die Moschee beten geht, dann egal welchen Charakter du an den Tag legst, egal welchen Fehler du machst, sie schreiben das dir zu. Sie sagen, die Moschee hat ihm eine Gehirngewäsche gemacht, die Moschee hat ihn so beeinflusst, die Moschee hat ihm den falschen Weg gezeigt und die Leute sind sehr ungerecht. Und sie unterscheiden nicht zwischen der Moschee und den Leuten, die in die Moschee gehen. Genauso wie wie viele Nicht-Muslime, sie unterscheiden nicht zwischen dem Islam und den Muslimen. Ja, die schreiben alles dem Islam zu, obwohl das die Muslime sind, die das teilweise gemacht haben. Als einmal in einer Hadith-Sitzung jemand lachte, da sagte der Gelehrte Hisham al-Distawai zu ihm, du lachst, während du Hadith lernst. Du schreibst gerade auf, was der Prophet sagt, du lachst dabei. Yani wie kannst du dir leisten, während dieser Sitzung, du liest einen Hadith, du weißt, sobald du den Hadith gelesen hast, du bist verantwortlich, dafür ihn umzusetzen. Du liest einen Hadith und da sagt der Gelehrte dir, dieser Hadith ist sahih. Das heißt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat das gesagt, das ist wie wenn er vor dir wäre und dir es gesagt hätte in dein Gesicht. Du musst es erstmal überlegen, setze ich das um? Wie gebe ich das den Leuten weiter, damit sie auch danach handeln? Ich bin verantwortlich dafür. Versteht ihr, was ich meine? Wo hat man dann noch Zeit, darüber zu lachen? Also in dem Sinne habe ich das gemeint. Wissen, liebe Geschwister, sind nicht nur Informationen, sondern eben auch Anstand. Und ein Talib Ilm ist deswegen niemals unverschämt oder arrogant oder überheblich oder besserwisserisch. Denn wenn du etwas weißt vom Wissen, so weißt du das meiste immer noch nicht. Und man ist auch nicht ungeduldig. Und wenn jemand also nur lästert oder über andere Menschen lästert und keinen Anstand hat und beleidigende Worte verwendet und unverschämt ist, dann können wir sagen, der hat den wichtigsten Teil des Wissens nach dem Iman verpasst. Ja? Weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, dass der Mensch mit gutem Charakter erreicht die Stufe einer Person, die jeden Tag nachts betet und jeden Tag tagsüber fastet. Das kannst du gar nicht. Du darfst nicht mal so. Du darfst nicht jede Nacht beten von Anfang bis zum Morgen oder bis zum Morgenzeit. Das ist gegen die Sunna. Du darfst nicht jeden Tag fasten. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wer jeden Tag fastet, hat gar nicht gefastet. Also wie kannst du es trotzdem machen? Mit gutem Charakter. Also es zeigt eindeutig, dass wenn man die Pflichten erfüllt der Religion, dass dann als nächstes dringend man an sich selbst arbeiten muss. Und liebe Geschwister, ich ende jetzt mit folgenden vier Sätzen. Und zwar geht es um, damit ihr seht, wie die, das fast kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen, das findet ihr in keiner Religion. Ja, das findet man in keiner Religion, in keiner Gemeinschaft, außer im Islam, Alhamdulillah. Dass die Gelehrten über Anstand in so detailliertem Maße sprechen, wie die Gelehrten des Islam das gemacht haben. Und das Buch, was ich euch vorhin erwähnt habe, von Al-Baghdadi, rahimahullah, wo es um Charaktereigenschaften eines Menschen geht, ein Talib Ilm geht, wie man nach Wissen steht. Guckt mal, was er als Kapitelnamen noch erwähnt. Also wenn Allah subhanahu wa ta'ala mir erlaubt, dass ich nochmal etwas über solche Themen spreche, dann werden die folgenden Themen folgendermaßen lauten. Und zwar lautet das Unterkapitel, nächste Unterkapitel in seinem Buch, Adabul Isti'zan ala al-Muhaddith. Okay, das heißt, wie man anstandsmäßig, wie man anständig den Hadith-Gelehrten um Erlaubnis bittet, bei ihm einzutreten. Okay? Dann geht's ins Detail rein davon. Drei Punkte. Erstens, Kayfiyatul Wuquf ala Bab al-Muhaddith lil-Isti'zan. Wie stellt man sich bei der Tür des Hadith-Gelehrten hin, um ihn um Erlaubnis zu bitten? Ja, als ich das erste gelesen hatte, habe ich gesagt, das reicht schon, ne? Aber es geht jetzt darum, wie stellt man sich bei seiner Tür hin, um ihn um Erlaubnis zu bitten. Zweitens, Jawazu tarq al-Bab wa sifatu. Das heißt, ist es erlaubt, an seine Tür zu klopfen? Und wenn ja, wie macht man das? Das ist der zweite Unterpunkt. Und der dritte Unterpunkt ist, lafzul isti'zan wa ta'rifu at-talibi nafsahu. Das heißt, welchen Wortlaut wählt man, wenn man den Gelehrten um Erlaubnis bittet einzutreten? Und wie stellt man sich dem Gelehrten vor? Wie sagt man, ich heiße so und so? Barakallahu fikum, liebe Geschwister, für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, dass Allah subhanahu wa ta'ala eure Herzen geöffnet hat für das, was ihr gehört habt. Und das ist, liebe Geschwister, ein Buch voller Überlieferungen. Eines der großen Gelehrten, Khattab al-Baghdadi, rahimahullah ta'ala, ist nicht irgendjemand, um euch zu zeigen, dass ein Teil des Wissens ist der Anstand, ist der Charakter, ist wie man umgeht, ist, das ist schon das Wissen an sich. Bevor man irgendwie anfängt, etwas zu lernen, soll man lernen, wie man das lernt. Barakallahu fikum, barakallahu fikum, Allah belohnt für eure Geduld, die ihr gehabt habt. Ich hoffe, ich habe nicht zu lange gesprochen. Allah belohnt. Und inshallah, barakallahu fikum. Wenn es also, kann ich das